Ja, wir beten zuvor und dann werde ich das Wort weitergeben. Lieber Vater, wir sind dir sehr dankbar dafür, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen, dass wir hier dich preisen dürfen, dass wir dich anbeten können. Wir danken dir, dass wir diese Gelegenheit haben und kommen zu dir und bitten dich, dass du uns aufs Neue füllst. Und Herr, wir stehen hier so wie Bettler vor dir und wir merken, dass wir nicht viel haben. Und doch du hast die Fülle und wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns erfüllst, dass du uns gibst von deinem Reichtum und danke, dass es so viel ist, dass du so viel für uns vorbereitet hast und wir bitten dich, dass du uns, gerade wenn wir dein Wort lesen, dass du uns Herz und Ohren öffnest, dass wir verstehen, was du für uns vorbereitet hast. Wir wollen dir danken, dass du zu uns reden möchtest. Amen. Ja, Siege sagte, dass Jesus in einem Schwachen mächtig ist. Und das muss er heute Morgen sein. Ich fühle mich nicht unbedingt sehr stark und ich denke, der Herr muss zu uns reden. Ich habe mir Gedanken gemacht, über was ich reden könnte. Und dann bin ich bei einem Gedanken stehen geblieben. Und zwar habe ich auch gerade das zu der Zeit gelesen, als Peter mich gebeten hat, zu predigen. Und zwar, ich möchte über die Herrlichkeit und das Erlösungswerk des Sohnes Gottes heute Morgen sprechen. Das hört sich jetzt ganz groß an. Auf der anderen Seite denke ich, ja, wir wissen schon so viel über Jesus. Wir haben bestimmt schon so viel über Jesus gelesen und ja, schlussendlich wurde schon einmal durch die ganze Bibel durchgepredigt hier bei uns in der Gemeinde. Also ist euch eigentlich schon alles bekannt. Und doch möchte ich einfach erinnern an das, was die Bibel sagt. Das brauchen wir ja immer wieder, dass wir erinnert werden. Es sind nicht unbedingt die neuen Sachen, die wir brauchen, sondern wir müssen an das Alte erinnert werden. Wir vergessen so schnell, das ist unser Problem. Und deswegen, ja, kommen wir hier zusammen, deswegen predigen wir jetzt zum zweiten Mal durch die Bibel, damit wir erinnert werden. Ich wollte aber nicht weitermachen, da wo Peter aufgehört hatte, weil ich denke, Peter hat sich da richtig so einen Plan gesetzt, einen Zeitplan und so, und das möchte ich nicht stören. Und dann habe ich halt beschlossen, darüber zu predigen, über den Sohn Gottes, über die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Ich möchte zunächst einmal aus Matthäus 16 und die Verse 13 bis 14 lesen. Matthäus 16, 13 bis 14. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Jesus hat eine Frage gestellt: Für wen halten mich die Menschen? Wer bin ich für die Menschen? Das war seine Frage. Wer ist Jesus? Das ist die Frage. Und die Jünger haben dann geantwortet, das, was sie so gehört haben. Einige haben halt gesagt, er wäre der Johannes der Täufer, der wieder auferstandene Johannes der Täufer oder wie auch immer, Elia, Jeremia oder einer der Propheten. Und wenn man heute diese Frage stellen sollte, wer ist Jesus Christus, würden wir wahrscheinlich noch viele, viele andere Antworten hören, die sich so über die Jahrhunderte angesammelt haben. Einige würden sagen, ein Religionsstifter wie Buddha, Mohammed, Konfuzius oder wie sie alle hießen im Laufe der Jahrhunderte. Für andere ist er wahrscheinlich so der erste Hippie, der so mit Bart und so Sandalen, langen Haaren so durch die Gegend gelatscht oder gelaufen ist. Ja. Andere würden sagen, er war so ein revolutionär. Er wollte die Leute umändern. Er wollte da eine Umwandlung bringen, eine bessere Gesellschaft schaffen. Aber er scheiterte dann an wirklichen Strukturen. Aber er war halt jemand, der ja so versuchte, eine Umänderung der Gesellschaft zu schaffen. Für andere ist er ein Idealist. Er ist für eine gute Sache gestorben. Ist halt einem Märtyrertod gegangen, wie es heute so einige gibt, gerade in Palästina oder in Israel, die sich in die Luft jagen und denken, die tun das für eine gute Sache, die tun das für ihren Glauben, für den Koran, für Allah. So ähnlich sehen einige Jesus, weil der Tod, der ist ja unbestritten. Und dann stellen sie ihn einfach dahin und sagen, ja, er hat eine gute Sache im Kopf gehabt und ist halt dafür gestorben. Und das wäre es. Andere halten Jesus für einen Menschen, der viele Fähigkeiten hatte, besondere Fähigkeiten, vielleicht sogar ein Wundertäter, der hat es halt drauf gehabt, er hat richtig da Sachen abgezogen, aber das wäre es dann auch, damit ist für sie Schluss. Andere sagen, er war ein Genie, er war wirklich ein ganz besonderer Mensch, der beste Mensch, der je über diese Erde ging. Das sind alles vielleicht, und vielleicht gibt es noch viel mehr Bezeichnungen, die man Jesus zusprechen könnte oder zusprechen würde, wenn man heute die Leute fragen würde, wer ist Jesus Christus? Und viele streiten sich über die Identität Jesu, gerade wenn wir ins Fach der Theologie reinschauen, da gibt es so viele Streitigkeiten, wie die Theologen da umgehen, die zerbrechen sich den Kopf. Die Philosophen, die grübeln, die Naturwissenschaftler, die fragen auch, wer ist Jesus Christus? Aber das Interessante ist, Jesus hat gefragt, die Jünger, für wen halten mich die Leute? Und die sagen dann, geben denen die Antworten, aber dann in Vers 15, da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Man kann die Meinung der Leute ausfragen und dann daraus Schlüsse ziehen. Aber letztendlich kommt es darauf an, für wen wir ihn halten. Das ist eigentlich die Frage, die Jesus den Jüngern stellen wollte. Diese Umfragen, die da gemacht wurden, die sind zwar interessant, aber letztendlich kommt es darauf an, wie ich persönlich zu Jesus oder Jesus gegenüber stehe, was ich von ihm halte, wer er für mich ist. Und darum geht es heute Morgen in der Predigt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt diese Frage stellen sollte, für wen haltet ihr Jesus Christus? Christus, da habt ihr bestimmt schon ganz klare Meinungen darüber. Und ich denke auch, dass diese Meinung auch der Bibel entspricht. Ich hoffe es zumindest. Es wäre schade, wenn es nicht der Fall wäre. Und vielleicht kann ich dann ein bisschen heute Morgen helfen, das auf die richtige Reihe zu kriegen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir immer wieder uns fragen, wer ist Jesus Christus wirklich? Wir lesen so viel von ihm, wir haben die Evangelien und so weiter, aber haben wir wirklich ein ganz klares Bild von ihm? Wissen wir, was er ist? Und ich muss sagen, um ein klares Bild zu bekommen, da reichen sicherlich diese 45 Minuten nicht aus. Wahrscheinlich würde auch ein ganzes Leben Studium nicht ausreichen, um wirklich ein klares Bild zu bekommen. Und wir lesen in Johannes, das letzte Kapitel irgendwo, da Johannes 21, Vers 25. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, dünkt mich selbst die Welt, die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das sagt Johannes, der, ja, nachdem er mit Jesus gegangen ist, gewandelt hat und gesehen hat, was Jesus getan hat. Er sagt, wenn man das niederschreiben sollte, was er alles getan hat, dann bräuchte man so viele Bücher, es gibt nicht so viel Papier, um das alles niederzuschreiben. Die Welt kann es nicht fassen, es wäre zu viel. Man kann so viel über Jesus sagen. Das war, was Johannes sagte, nur was er getan hat. Aber noch die Frage, was er ist, da würde man noch viel mehr Zeit brauchen. Und das scheitert einfach bei uns an der Zeit und doch ein bisschen an meinem Grips. Ich denke nicht, dass ich wirklich vollkommen weiß, wer Jesus ist. Aber ich weiß, eines Tages, wenn wir bei ihm sein werden und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden, dann werden wir wissen, wie er ist. Dann werden wir es richtig begriffen haben, wer wirklich ist. Das war aber jetzt eigentlich nur die Einleitung. Jetzt komme ich zu dem Text, den ich heute Morgen hier lesen möchte und behandeln möchte. Und zwar Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Das war gerade die Stelle, die ich gelesen hatte, als Peter mich angesprochen hatte zu predigen. Oder eines dieser Stellen. Und deswegen bin ich da auch stehen geblieben. Und ich möchte gerade hier anschauen, wer Jesus ist, aufgrund dieser Stelle, die nicht sehr lang ist, aber ich denke doch sehr tief vom Inhalt her. Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also diese Stelle, die möchte ich heute näher betrachten. Paulus, er schreibt diesen Brief an die Kolosser. Er selbst war niemals dort in der Stadt gewesen. Die Gemeinde in Kolossea, die wurde nicht von Apostel Paulus gegründet, wie so viele Gemeinden in der Bibel. Er ist ja jahrelang durch die Gegend gezogen und hat das Wort verkündigt. Und es sind viele Gemeinden entstanden, aber halt nicht diese in Kolossee. Die ist nicht durch ihn entstanden, sondern durch einen Epaphras. Und dieser Epaphras, der hat wahrscheinlich in Ephesus über Jesus gehört, die Predigt von Apostel Paulus gehört, hat sie dort bekehrt. Und dann hat diese frohe Botschaft ihn so weit und so stark gepackt, dass er zurückgegangen ist in seine Stadt, nach Kolossee, und hat dort das Evangelium auch verkündigt. Und es ist eine Gemeinde entstanden. Die Stadt Kolossee, die war zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so wichtig. Es gab eine Zeit, wo diese Stadt sehr wichtig war, weil da ein paar wichtige Handelsrouten durchgingen. Aber zur Zeit des Apostel Paulus oder zur Zeit der Gemeinde dort, da hat diese Provinzstadt an Bedeutung verloren, weil die Handelsrouten haben sich verschoben. Die sind dann über Laodicea gegangen und nicht mehr so stark über Kolossee. Und ja, dieses Provinznest da war so in einem Tal gelegen. Und da ist halt dieser Epaphras hingegangen. Und er hat dort das Wort verkündigt. Und da ist eine Gemeinde entstanden. Und eine Gemeinde auch, die wohl gewachsen ist. Aber es gab dann auf einmal Probleme in der Gemeinde. Und deswegen ist auch der Brief geschrieben. Der Epaphras, der ist dann nach Rom gegangen, zu Apostel Paulus, um mit ihm die Probleme zu besprechen. Die waren für ihn dann doch so schwerwiegend, dass er sagte, ich muss mit Paulus die Probleme besprechen. Und dann war er halt dort. Und Apostel Paulus, aufgrund der Probleme, die er von ihm gehört hat, von dem Epaphras, hat dann diesen Brief geschrieben für die Gemeinde in Kolossea. Und da waren halt diese Probleme, über die ich jetzt nicht unbedingt sprechen möchte so stark, aber die uns doch berühren. Und zwar auf der einen Seite war es diese Beschneidung, diese Gesetzlichkeit. Es war zwar ein Provinznest dort, Aber die Juden sind auch dahin gekommen und natürlich haben die auch ihren Einfluss dorthin hineingebracht, wie sie es überall gemacht haben. Sie haben sofort immer angefangen, ihren Senf dazu zu geben und Beschneidung und Gesetz und was weiß ich, was alles sein muss. Das war die eine Seite. Dann die andere Seite war, es war eine heidnische Stadt letztendlich und die Griechen und auch dann in Kleinasien überall, die waren ja alle so ein bisschen auf immer was Neues hören, neue Philosophien und die sind dann dort auch entstanden und da ist dann so ein heidnischer Mystizismus entstanden, so ein früher Stadium vom Gnostizismus. Wahrscheinlich hat er das schon mal gehört, Peter hat davon schon so einiges gesagt, als er dann auch über die Briefe gesprochen hatte. Und diese Gnostiker, die haben gesagt, Gott ist gut, aber die Materie, alles das, was man anfassen kann, das ist böse. Und demzufolge, wenn Jesus gut sein soll, dann kann er keine Materie sein. Er muss dann ein geistliches Wesen sein oder auch sagten sie, er ist nur eine Ausstrahlung Gottes, er ist nicht wirklich der Gott, er ist etwas tiefer als Gott, er ist niedriger als Gott und somit haben sie die Gottheit Jesu geleugnet. Also es gab diese Bewegung, dass man sagte, hin zum Gesetz, das waren die Juden, die dann das betonten, auf der anderen Seite die Heiden, die versuchten dann diese mystische Sache in ihren geistigen Wesen zu erklären. Und letztendlich leugneten sie Gott. Das waren die zwei Seiten, die da waren. Und die hat Apostel Paulus auch in diesem Brief, wie wir das genau dann lesen, behandelt. Apostel Paulus fängt diesen Brief damit an. Das ist sehr interessant, aber es ist der typische Apostel Paulus. Er dankt zuerst Gott. Das lesen wir dann in den vorherigen Versen. Selbst im Vers 3 fängt er an, wir danken dem Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er dankt zuerst Gott. Er betont seine Dankbarkeit Gott gegenüber, bis hin, dass er Gott dankt für den Erlösungsplan. Und wenn er darüber so nachdenkt und Gott dankt, dann muss er über Jesus nachdenken. Dann muss er über den Sohn Gottes sprechen und ihn als Erlöser darstellen. Und das lesen wir in Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Apostel Paulus denkt über Jesus nach und ist einfach nur dankbar. Und diese Verse 15 bis 20 wird von vielen Theologen angenommen, dass dieses eigentlich irgendwie so ein Lied war. Also wir haben vorher auch Anbetungslieder gesungen und man denkt, dass es so ein frühes Anbetungslied war. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht genau jetzt sagen, ob es so war oder nicht, aber es scheint so von der Ausdrucksweise zu sein, dass es ein Lied oder so ein Gedicht war. Und die Kirche hat diese Verse gebraucht, um die Wahrheit über Jesus Christus auszudrücken und auch den Lobpreis über Jesus auszusprechen. Und wenn ich jetzt diese Verse so anschaue, ich habe versucht, jedem Vers eine Überschrift zu geben, damit es auch viel einfacher ist zu merken. Der Vers 15, Jesus Christus, der ewige Gott. Ich habe irgendwie mal so eine Zeitschrift in der Hand bekommen und da war so ein Titel geschrieben, das Kind, das immer schon da war. Es ging da um Weihnachten, aber das hieß da, das Kind, das immer schon da war. Und das hat mich fasziniert. Ja, Jesus ist einmal auf diese Welt gekommen als ein Kind, aber er war immer schon da. Und das lesen wir gerade hier in Vers 15. Das möchte uns Paulus hier deutlich sagen. Er spricht über Jesus und er sagt, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In 1. Mose 1,26 da lesen wir über die Schöpfungsgeschichte des Menschen, das haben wir ja auch jetzt erst, wir sind auch schon ein paar Monate oder ein Monat oder mehr her, über die Erschaffung des Menschen gelesen. Und da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Das sagt Gott dort. Menschen nach dem Bild Gottes, nach dem Gleichnis Gottes machen. Und hier heißt es, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Aber das ist ein kleiner Unterschied. Die Menschen, die wurden gemacht nach Gottes Gleichnis und Bild. Aber hier bei Jesus lesen wir, dieser ist das Ebenbild. Er ist nicht gemacht worden als Ebenbild. Er wurde nicht erschaffen als Ebenbild, wie die Menschen, wie wir als Ebenbild erschaffen sind. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Betonung, die wir hier darauf legen müssen. Es gibt so viele, die sagen, dass Jesus irgendwie erschaffen wurde. Und ich denke da gerade an die Jehovazeugen, die sagen das ganz deutlich, dass Jesus nicht gleich mit Jahwe zu setzen ist oder Jehova zu setzen ist, dass er ein erschaffenes Wesen ist. Aber hier heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das von Grund auf, er wurde nicht erschaffen. In Hebräer 1, Vers 3, das möchten wir uns auch so vor Augen führen, Hebräer 1, Vers 3, da lesen wir, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wenn Apostel Paulus die Gottheit Jesu beschreibt, dann fehlen ihm die Worte. Und wenn wir über die Gottheit Jesu sprechen, dann fehlen uns auch oft die Worte, weil das so tiefgründig ist. In Hebräer lesen wir, wie gesagt, einen etwas anderen Aspekt des Ebenbilds, das Jesus ist. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Er war Gott von aller Ewigkeit her und er ist in der Gestalt Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und da ist mir dazu angefallen, das, was Apostel Paulus an die Philipper sagt, Philipper 2, Vers 6, da lesen wir, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und dann lesen wir über die Entäußerung. Er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Aber er war Gott gleich. Er war das Ebenbild Gottes. Er hat das verlassen, aber er hat sich nicht daran geklammert. Aber er war es letztendlich. Er war Gott gleich. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn man das genau liest, dann merken wir, dass hier die Rede über Jesus ist. Jesus, das Wort Gottes, das von Anfang an war. Er ist Gott, vollkommen Gott. Aber dann lesen wir in Johannes 1, 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort wird zu Fleisch. Aber auch während es Fleisch geworden ist, sagt Johannes, haben sie seine Herrlichkeit angeschaut. Er war immer noch der herrliche Gott, auch als er schon ins Fleisch gekommen war. Er wohnte unter uns und die Leute haben gesehen, dass er mehr ist als nur ein normaler Mensch. Dass er etwas tun konnte, was kein normaler Mensch getan hat. Dass er gelebt hat in einer Art, wie nie zuvor jemand gelebt hatte. Er war nicht nur ein normaler Mensch. Er war Mensch, das schon. Aber er war auch Gott. Und in Johannes 14, Vers 9, da lesen wir, Jesus spricht zu ihm, solange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. In Johannes 14 geht es ja darum, dass dann Philippus sagt, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, solange Zeit lebe ich schon mit euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater? Und damit macht Jesus ganz deutlich, dass er das Ebenbild des Vaters ist. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich bin eine volle Repräsentation meines Vaters. Wer mich gesehen hat, der weiß, wie der Vater ist. Der hat den Vater gesehen. Ich bin das Ebenbild des Vaters. Und das hat er 3 Jahre lang den Jüngern klargemacht, dass er das Ebenbild des Vaters ist. Aber die waren genauso wie wir, dass sie irgendwie schwer vom Begriff wahrscheinlich waren. Die haben immer noch dann ein paar Tage vor seiner Kreuzigung gefragt, ja, wer ist denn der Vater eigentlich? Und Jesus muss ihnen sagen, ey, schaut mich doch an. Wenn ihr mich anschaut, dann wisst ihr, wer der Vater ist. Habt ihr das nicht gemerkt? Die ganze Zeit wart ihr mit mir zusammen gewesen, habt ihr nicht gemerkt, dass ich so bin, wie der Vater ist. Jesus ist, wie Paulus hier sagt, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und als Zweites möchte ich hier ansprechen, des unsichtbaren Gottes. Vielleicht fragen wir uns, wieso des unsichtbaren Gottes? Aber es ist ziemlich deutlich, dass Gott unsichtbar ist. Er ist Geist. In 1. Timotheus 6, 16 lesen wir, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Das ist wieder so ein Ausdruck von Apostel Paulus in 1. Timotheus 6, 16. Und er sagt es hier auch nochmal, denn keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Gott ist so groß, dass wir ihn nicht wirklich begreifen und sehen können. In Johannes 1, 18, da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Und wenn wir dann in Offenbarung Kapitel 4 lesen und dort uns der Thron Gottes beschrieben wird, dann wird von einem gesagt, der leuchtet wie ein Stein, ein Jasperstein. Jemand, der voller Glanz ist. Aber uns wird dort keine Person beschrieben. Es wird da keine Person dargestellt, so mit einem langen Bart und so langen Haaren, so wie oft das in Büchern dargestellt bekommen. Gott so auf dem Thron sitzend. Nein, so wird er uns nicht dargestellt. Das sind wiederum Bilder, die Menschen sich gemacht haben über den Gott, der nicht sichtbar ist. Er ist so ein großer Glanz, dass die Menschen ihn nicht sehen können. Und in der Offenbarung selbst sehen wir auch, dass dort diese ganzen Wesen, die da um den Thron herum sind, sie und Johannes, der dann dieses Bild schauen darf, er auch nicht eine Person da sieht, irgendwie zu beschreiben. Er sieht nur Glanz. Er ist einfach nur geblendet von dem Glanz. So ist Gott. Wir können ihn nicht sehen. So ist der Vater. Aber Jesus ist das Ebenbild dieses unsichtbaren Gottes. Und wie wir jetzt, wie ich schon gelesen habe aus Johannes 1, 18, er hat uns den Vater kundgemacht. Wir können ihn nicht sehen. Aber er hat uns den Vater kundgemacht. Er hat uns gezeigt, wie der Vater eigentlich ist. Er hat es uns vorgelebt. Dieser große Gott, dem ist Jesus vollkommen gleich. Und er zeigt uns, wie Gott ist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Paulus geht weiter, um zu erklären, wie Jesus ist. Und er sagt, der Erstgeborene. Viele behaupten, weil hier geschrieben ist, der Erstgeborene, dass er dann irgendwie später dagekommen ist als Gott der Vater. Dass er nicht zur gleichen Zeit, also nicht von Ewigkeit her ist und ihn von Anfang hatte. Aber das kann man hier so nicht daraus ziehen. Das ist auch ein verkehrtes Bild über Jesus. Er ist der Erstgeborene und dieses Wort Erstgeborener das muss man erstmal richtig definieren, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Es kann sich zeitlich gesehen darstellen. Erstgeborener ist eine zeitliche Geschichte. Aber es stellt meistens da eine vorrangige Stellung oder einen höheren Rang. Er ist nicht der Erstgeborene, zwar irgendwie schon sehr lange da, aber halt irgendwann gab es ihn nicht in der Ewigkeit. Nein, so ist es nicht. Darüber spricht dieses Wort nicht. Es spricht über die Rangstellung Jesu, über die Rangordnung Jesu. Und diese Stellung, die ist, dass er der Erstgeborene ist. Dass er den höchsten Rang besitzt. Und er ist der Erstgeborene von aller Ewigkeit her. Das heißt, in aller Ewigkeit war er der Erstgeborene. Es gab keine Zeit, wo es ihn nicht gegeben hat. Er war immer da, als der Erstgeborene, als der, der den höchsten Rang besitzt. In Kolosser 1, 18 lesen wir noch einmal darüber, und da heißt der Erstgeborene aus den Toten. In Römer 8, 29, und diese Begriffe, die kommen uns immer wieder vor in der Bibel. Römer 8, 29. Den, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wieder dieser Ausdruck der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist der Höchste unter vielen Brüdern. In Hebräer 1, 6, da lesen wir, wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Oder Offenbarung 1, Vers 5. Und von Jesu Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns geliebt hat, uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute. Und auch hier wiederum der Erstgeborene der Toten. Er ist derjenige, der, wenn man so will, auch zeitlich den vollsten Vorrang hat. Er ist der Erstgeborene. Er ist der Erste, der wirklich auferstanden ist. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist auferstanden und ist dann so in dem Status der Verstehung geblieben. Und er hat die größte Stellung unter seinen Brüdern. Unter allem hat er die höchste Stellung. Und dieser Titel Erstgeborene, der wurde von den Juden zu einem wirklichen Titel gemacht. Und es gab da einen Rabbiner, der nannte Jahwe selbst als den Erstgeborenen der Welt. Und wenn jemand aus den Juden das so nennt, den Jahwe, den Herrn, nennt als Erstgeborenen der Welt, dann heißt es, dass die Juden genau verstanden haben, was es heißt, der Erstgeborene. Es war nicht die griechische Geschichte, die dort eine Rolle spielte, die haben verstanden. Und die haben das so gesagt. Ein anderer Rabbiner, der sagt, der Erstgeborene, das ist ein messianischer Titel. In 2. Mose 4, 22, da lesen wir, und du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Das ist die eine Geschichte. Und in dem Psalm 89, Vers 27, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Und dieser Rabbiner, der heißt R. Nathan, der sagte, wie Gott Israel als Erstgeborenen nennt, so will er auch den König Messias zum Erstgeborenen machen. Mit anderen Worten, der Erstgeborene ist der Messias. Der hat den größten Rang, der ist vorrangig vor allem. Er hat den größten Titel, den man den man jemandem im Judentum geben kann. Er ist der Messias. Und so wird es ganz deutlich, dass dieser Begriff der Erstgeborene davon spricht, dass Jesus einen Vorrang hat, aber auch noch mehr, dass Jesus ein Erbrecht damit hat. Der Erstgeborene heißt auch, dass er das Erbe besitzt. Und da möchte ich nochmal einen Vers aus Hebräer 1, Vers 2 lesen. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn und ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Weltzeiten geschaffen. Er hat ihn eingesetzt zum Erben über allen. Als Erstgeborener hat er das Erbrecht und ihm ist das Erbe über allem gegeben worden. Und wir gehen weiter, was Paulus betont, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und damit sagt er, dass Jesus die Repräsentation und die Offenbarung Gottes ist. Er ist wirklich in aller Hinsicht Gott. Und wir kommen jetzt zum Thema Schöpfer. Und das ist die Überschrift, die ich über Vers 16 gesetzt habe. Jesus Christus, der Schöpfer. Das Kapitel, der Vers 15, das habe ich genannt, Jesus Christus, der ewige Gott. Und jetzt Vers 16, Jesus Christus, der Schöpfer. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Apostel Paulus versucht, Jesus zu beschreiben. Und es wird einfach schwierig. Er muss die Worte genau wählen. Und es ist so schwierig, die Gottheit Jesu auszudrücken. Und alles, was er getan hat, es ist so schwierig, das auszudrücken. Aber er beschreibt es uns und er beschreibt zuerst Gott, aber dann ihn als Schöpfer. Wir haben ja nicht vor so langer Zeit 1. Mose gelesen und da über die Schöpfung nachgedacht, wie alles geschaffen worden ist durch das Wort. Und wir haben in Johannes 1,1 schon gelesen und ich lese noch ein paar Verse weiter. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war am Anfang bei Gott. Alles war durch dasselbe und ohne dasselbe war auch nichts, nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes hat auch Jesus versucht zu beschreiben und ihnen das richtige Licht zu setzen. Und er sagt, Jesus war das Wort. Und durch das Wort ist alles geschaffen worden. In 1. Korinther 8, Vers 6 lesen wir, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Und wir merken damit ganz deutlich, dass damals bei der Schöpfung, wo wir über den Herrn lesen, wie er geschaffen hat, über Elohim, der schafft, da lesen wir durch diese Verse hier in Johannes und in 1. Korinther, dass eigentlich Jesus dieses Wort war, das gesprochen dort wurde. Dass Jesus das gesprochene Wort war, der geschaffen hat. Er hat alles durch ihn gemacht. Alles, was wir sehen, ist durch Jesus erschaffen worden. Jesus war maßgeblich bei der Schöpfung beteiligt. Er war das Wort, das diese Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Aber es ist nicht nur, dass er alles geschaffen hat. Wir lesen, und das greife ich jetzt ein bisschen vor, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er hat nicht nur alles gemacht, Er hat es auch für sich gemacht. Er hat alles für sich geschaffen. In Römer 11, 36 lesen wir, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus hat alles geschaffen. Es ist alles durch ihn geschaffen worden. Es ist alles für ihn geschaffen worden. Er hat alles gemacht für sich. Und das heißt, dass er den Himmel, das lesen wir auch, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist, was im Himmel ist. Und selbst der Himmel ist durch ihn geschaffen worden. In Nehemia 9, Vers 6, da heißt es, du bist, der da ist, Jehova, du allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel und all ihr Herr. Die Erde und alles, was darauf ist. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Herr des Himmels bittet dich an. Jesus hat selbst den Himmel erschaffen. Und damit will Jesus ganz deutlich, oder damit will Apostel Paulus ganz deutlich sagen, dass es einen Himmel gibt. Er hat den Himmel geschaffen. Es gibt einen Himmel. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, ja, Tod und alles ist aus. Die Bibel macht das ganz anders deutlich. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass es einen Himmel gibt, weil Jesus ihn erschaffen hat. Und im Himmel ist er das Zentrum. Und wenn wir gerade noch mal uns die Offenbarung 4 und 5 vor Augen führen, da wo der Thronsaal Gottes beschrieben wird, da ist einmal der Thron und dieser eine auf dem Thron, der strahlt, und dann ist er das Lamm, gleich neben dem Thron. Er ist das Zentrum im Himmel. Er ist das Zentrum des Himmels. Und ich freue mich schon, eines Tages bei ihm zu sein. Er hat den Himmel erschaffen, um halt auch uns dorthin zu nehmen. Und dort werden wir die ganzen Vorväter treffen, die Leute des Glaubens, die Jesus angenommen haben. Wir werden diese Leute dort sehen. Wir werden dort Mose sprechen, wir werden mit Elia kommunizieren, Elisa, und wir konnten diese Liste wirklich sehr lang machen, wenn wir an David und was weiß ich, an welche Leute denken. Dort werden wir den Schächer am Kreuz sehen. Wir kennen noch nicht einmal seinen Namen. Aber dort werden wir ihn sehen und mit ihm wirklich reden können. Und Jesus konnte zu diesem Schächer damals sagen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Deswegen, weil er den Himmel erschaffen hat. Weil das Paradies erschaffen hat. Deswegen konnte er es auch so deutlich sagen. Er ist der Schöpfer von allem. Und der Himmel ist eines seiner Schöpfungswerke. Er ist der Designer des Himmels. Und im Himmel ist er der Priester. Er ist der, und der ganze Himmel, der preist ihn. Er ist das Zentrum des Himmels. Und das lesen wir jetzt so schön, dass er den Himmel erschaffen hat. Und dann lesen wir das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Er hat alles erschaffen. Aber damit auch uns beschrieben, was er alles erschaffen hat. Um uns ein bisschen einen Blick dafür zu geben, wie groß und wie herrlich Jesus ist. Er hat alles erschaffen und dann heißt es, das Sichtbare. Gut, okay, das können wir noch annehmen. Wir sehen das. Aber auch das Unsichtbare sowohl im Kleinsten, so auch im Größten, im ganzen Universum. Es ist auch durch ihn erschaffen worden. Aber noch mehr, da gibt es Engelwelten, die wir auch nicht sehen können. Die hat er auch erschaffen. Es heißt hier Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Wir lesen 1. Petrus 3, 22, welcher in den Himmel gegangen zu Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Und in Judas, Vers 6, da gibt es ja nur ein Kapitel, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Und das sehen wir auch wiederum, Jesus ist der Herrscher über diese finstere Mächte, über die heilige Mächte, über Engel, über Dämonen. Er ist darüber, er hat sie geschaffen. Er hat die Engel geschaffen, die sind abgefallen. Aber er ist der Herr über diese ganze große Welt, die wir gar nicht begreifen können, die für uns unsichtbar ist, von der wir halt hier lesen und nur staunen können. Jesus ist einfach der Herr über die ganzen Engelwelten. Und wir können grundsätzlich darüber sagen, die Engel sind in Christus und für Christus geschaffen, damit sie ihn einmal anbeten und ihn verherrlichen. Die sind geschaffen, damit sie sich mit Gott, mit Jesus freuen, wie sie es tun, wenn sich zum Beispiel ein Sünder bekehrt. Wir lesen dann, wenn sich ein Sünder bekehrt, dann ist Freude im Himmel. Die Engel, die freuen sich darüber. Die sind geschaffen, damit sie Jesu Kinder bewahren und dem Tode zu ihm bringen. Wir werden durch Engel bewahrt. Die sind da um uns herum. Wir können sie nicht sehen. Es sind Mächte, die um uns herum sind, die wir einfach nicht sehen können. Es sind Dimensionen, in die wir nicht vordringen können, aber die sind da. Und die sind da, die Engel sind da, um uns zu bewahren. Und wenn wir einmal diese Welt verlassen müssen, dann bringen sie uns zu ihm. Die Engel sind da, damit sie die Gerichte Gottes ausführen. So wie es zum Beispiel bei Pharao war, dass der Engel dort durch die durch das Land geschritten ist und dort den Tod gebracht hat für die Erstgeborenen. Und wir lesen in der Offenbarung, dass dort ganz große Gerichte ausgesprochen werden und da werden Schalen aufgegossen. Was machen die Engel? Die sind dafür da, dass sie das tun können. Aber damit sie auch Befreiung herbeiführen. Und da denke ich an Petrus, als er im Gefängnis saß und dann da voll in Ketten war, so in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Und dann kommt der Engel und bringt ihn einfach raus. Das machen Engel. Davon lesen wir in der Bibel. Die Engel sind geschaffene Wesen von Gott. Es sind Dimensionen, die wir nicht sehen können. Aber es sind geschaffene Wesen. Es sind unsichtbare Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Es gibt dort auch Unterschiede. Warum sage ich das? Weil in Kolossee es leider so war, dass dort Leute sagten, Jesus wäre ein Engel. Er wäre ein geschaffenes Wesen. Er ist nicht wirklich Gott. Er wäre ein Engel. Und da war es auch so, dass sie Engel angebetet haben. Und deswegen schreibt Apostel Paulus so deutlich, dass die Engel, diese ganze geschaffene Sache, das ist alles Schöpfung. Man kann keinen Engel anbeten. Und als Johannes dort vor dem Engel niederfällt und ihn anbeten will, dann sagt er, nein, nein, mich nicht. Du sollst Gott anbeten. Und hier haben die Leute zusammengetan und haben gesagt, ja, es gibt da Wesen, Welten. Und dann haben sie angefangen, Engel anzubeten. Und Apostel Paulus sagt, ey Leute, es ist alles durch Jesus geschaffen worden. Es ist alles weniger als Jesus. Das sind Schöpfungswerke. Es sind zwar große Sachen für euch, aber es sind Schöpfungswerke. Und die sollt ihr nicht anbeten. Die braucht ihr nicht anzubeten. Die haben nicht die Vollmacht. Das sind geschaffene Wesen. In Kolosser 2, 18, da lesen wir davon halt, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist und von seiner fleischlichen Gesinnung. Da sehen wir diese Situation halt, die Kolosser, die meinten, dass sie was ganz Besonderes tun, wenn sie Engel anbeten, wenn sie da etwas Höheres anbeten. Apostel Paulus sagt, ey, schaut auf Jesus, betet Jesus an. Er hat alles geschaffen. Die ganzen Throne, alle Gewalten, die hat er geschaffen. Und wenn wir das jetzt so hören und lesen, dann müssen wir auch letztendlich sagen, Jesus ist größer als Satan, als unser Feind. Jesus ist größer. Auch Satan ist ein geschaffenes Wesen. Zwar ein sehr, zunächst sehr herrlich geschaffenes Wesen, aber er ist ein geschaffenes Wesen, von Jesus geschaffen. Und Jesus ist größer als Satan. Und es gibt so viele, die sich in Satanskulte einlassen und was weiß ich. Sie lassen sich alle in Geschöpfe ein. Egal, wen sie anbeten, ob Engel oder Satan, sind alles geschaffene Wesen. Und sie sind alle viel tiefer als Jesus. Jesus ist derjenige, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Er ist derjenige, der alles geschaffen hat. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und da habe ich die Überschrift und damit will ich heute Morgen endigen. Wer weiter was hören will, der muss heute Nachmittag kommen. Dann mache ich einfach weiter. Tja, wenn man über Jesus spricht, da habe ich schon gesagt, 15 Minuten reichen nicht aus. Ich dachte, ich würde weiterkommen, aber ja. Aber nur mal ganz kurz. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus Christus, er ist der Erhalter. Er erhält diese Welt. Ich bin hier ein bisschen mit meinen ganzen Seiten durcheinander gekommen. Diese Welt, die braucht jemanden, der sie erhält. Wenn ich daran denke, was die Menschen in dieser Welt tun könnten, ich habe einfach mal gelesen, dass es auf dieser Welt so viele atomare Sprengköpfe gibt, dass man die Welt x-mal wirklich in die Luft jagen könnte, wenn man sie alle einsetzen würde. Es gibt so viel Potenzial hier auf dieser Welt, dass diese Erde zerstören könnte. Und die Frage ist, was bringt diese Leute ab, diesen roten Knopf zu drücken und zu sagen, so, jetzt war es das. Jesus Christus, der Erhalter, er erhält diese Welt. Er hat ein paar mit dieser Welt und die Menschen, die können Sachen bauen, um diese Welt zu zerstören. Aber sie können sie nicht zerstören, weil sie wissen müssen, dass es einen gibt, der darüber steht. Jemand, der diese Welt erhält. Zu seiner Zeit wird diese Welt vergehen mit großem Feuer. Es wird die Zeit kommen, aber es ist die Zeit, wenn Jesus sie bestimmt und nicht, wenn irgendwie ein, was weiß ich, Bush oder jemand in Pakistan oder Indien oder China oder Russland da auf diesen Knopf drücken möchte. Nein, Jesus ist derjenige, der diese Welt erhält. Und er ist der Ewige, der diese Welt erhält. Und er ist vor allem, er ist der Erste, er ist vor allem, er ist von Anfang an derjenige. Und alles hält zusammen durch ihn. Und das ist das Wunderbare zu wissen. Jesus ist derjenige, der alles in seiner Macht hat, der diese Welt erhält, der der große Gott ist, der der herrliche Gott ist. Und ich hoffe, ich konnte es euch ein wenig vermitteln, wie groß Jesus ist. Und das ist nur ein Teil von dem, was ich ja weiter sagen wollte. Wie gesagt, es geht weiter am Nachmittag oder Abend. Er ist so groß, dass man ihn kaum beschreiben kann. Und wir fassen ihn auch nur stückweise. Aber das, was wir fassen, das sollte uns zur Anbetung bringen. Das sollte uns dazu bringen, dass wir sagen, Herr, wir wollen dir gehören, wir wollen mit dir leben. Du bist so wunderbar, so groß, so mächtig. Und wir dürfen deine Kinder sein. Wir dürfen ihn anbeten. Er ist der große Herr. Amen.